Deutschlandfunk. Streitkultur.
Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Herzlich willkommen. Flagge, Hymne, Wappen. Brauchen wir Staatssymbole? Das soll unsere leitende Frage sein. Bundespräsident Steinmeier, zahlreiche Politiker haben entsetzt auf die Geschehnisse vom 30. August reagiert. Wir erinnern uns, Demonstranten hatten versucht, den Reichstag zu stürmen. Die im Bundestag vertretenen Parteien waren sich einig. Das Vordringen von Demonstranten auf die Treppe des Reichstages bei den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen sei nicht akzeptabel. Die gröhlende Menge hatte mit Reichsflaggen die Treppe gestürmt, also dem Symbol der Reichsbürger- und Neonazi-Szene. Die flatterte dann auf der Treppe des Reichstagsgebäudes. Die rechte Szene wurde so vortrefflich mit Bildern versorgt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Vizekanzler Olaf Scholz, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, aber auch die CDU-Chefin Annegret Kamp-Karrenbauer oder Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth haben sich dazu geäußert.
Ich muss sagen, ich bin richtig wütend über das und über die Bilder, die man dort gesehen hat. Dass am Deutschen Bundestag die Reichsflagge wieder weht, das ist etwas, was nicht zu ertragen ist.
Das darf einfach nicht hingenommen werden, dass hier solche Symbole aus dunkler Vergangenheit als Flaggen vor dem Reichstag erscheinen. Und wir müssen alles dafür tun, dass solche Bilder vor dem Gebäude des Bundestages nicht mehr entstehen.
Ich bedanke mich auch bei den Polizisten und Polizistinnen, die versucht haben, Schlimmeres zu verhindern. Aber gleichwohl bleibt es natürlich ein sehr schlimmer, ein unerträglicher und auch ein inakzeptabler Vorgang. Ich verstehe, wenn viele Menschen sagen, auch übrigens Auschwitz-Überlebende sagen, die Bilder, die sind eigentlich nicht auszuhalten. In einem Jahr, in diesem Jahr, wo wir 75 Jahre Befreiung vom nationalsozialistischen Terror begehen, da stehen dann Menschen mit der Reichsflagge vor unserem Bundestag. Das ist wirklich nicht zu ertragen.
Ja, einige Stimmen aus dem politischen Berlin waren das. Unsere Frage soll also sein, brauchen wir Staatssymbole? Wie wichtig sind Flagge, Hymne, Wappen? Haben wir vielleicht, anders als andere Nationen, ein gebrochenes Verhältnis dazu? Gäste darüber zu sprechen sind Herr Dr. Tilman Bendikowski. Er betreibt eine Geschichtsagentur. Ich will nicht verschweigen, dass er gerade ein neues Buch auf dem Markt hat. 1870-71, der Mythos von der deutschen Einheit. Und bei uns ist auch Dr. Jens Hacke. Er ist Professor für vergleichende politische Kulturforschung an der Hochschule der Bundeswehr in München. Die Formalien sagen bei uns immer, zu Beginn hat jeder so eine Minute Zeit, seine Position darzulegen. Herr Hacke, sind Sie so gut, mal zu starten? Brauchen wir Staatssymbole?
Ja, ich denke, gerade in der Bundesrepublik haben wir immer ein schwieriges Verhältnis zu Staatssymbolen gehabt, aus ganz offensichtlichen Gründen. Die Bundesrepublik entstand nach der Katastrophe. Sie war eine von den Westalliierten begleitete Staatsgründung, die sich erst langsam ihre eigene Geschichte aufbaute. Kurz und gut, die Bundesrepublik konnte sich immer sehr darauf zurückziehen, eine sehr zivile Republik zu sein, die sehr zurückhaltend mit ihrer Staatssymbolik umgegangen ist. Gleichwohl stehen wir vor dem Problem, dass ja mit dem Generationenwandel, mit der fernen Erinnerung an den NS, Staatssymbolik zunehmend wichtiger wird. Wir müssen beides tun. Wir müssen uns an die Gründungsumstände der Bundesrepublik erinnern, an die Geschichte des Nationalsozialismus, den großen Schatten, die Katastrophe der deutschen Geschichte. Aber wir müssen auch zusehen, dass wir die Erfolgsgeschichte, die Eigengeschichte der Bundesrepublik, die ja nun mittlerweile schon 70 Jahre währt, dass wir die auch nicht nur historisieren, sondern auch wertschätzen in gewisser Weise. Und ich denke schon, dass die Staatssymbolik da helfen sollte und müsste. Es gibt auch sozusagen das Repertoire dafür, aber es wird relativ zurückhaltend noch eingesetzt.
Sagt Jens Hacke in unserer Streitkultur über die Staatssymbole. Tilman Bendikowski, welcher Auffassung sind Sie?
Also, ob wir Staatssymbole brauchen, ist fast überflüssig zu fragen. Wir besitzen ja welche, es sind ja welche vorhanden. Für mich ist es wichtiger, wo kommen sie her, wie gehen wir damit um, wie entwickeln wir sie weiter? Und ich würde Herrn Hacke da schon widersprechen. Also die Staatssymbolik wird meiner Ansicht nach nicht wichtiger, sondern wir dürfen sie sogar weiter vernachlässigen. Staatssymbole, um das mit dem, was Sie eingangs eingespielt haben, Herr Köhler, in Zusammenhang zu bringen. Also die Staatssymbole als solche sind kein Schutzschild gegen Feinde der Demokratie. Wenn wir das glauben, dann würden wir uns selbst etwas vormachen. Das heißt, eigentlich müssten wir hier nicht über Staatssymbole sprechen, sondern über die Grenzen der Staatssymbole.
Herr Bendikowski, haben die Ereignisse vom 30. August nicht deutlich gezeigt, wie leicht okkupierbar diese Symbole für rechte Zwecke sind? Wie symbolpolitisch verwundbar oder angreifbar wir sind?
Naja, welche Staatssymbole wurden denn verwundet, Herr Köhler? Also erstmal verwundet als solches wurden ja bei den Vorgängen auf der Reichstagstreppe, auf die Sie ja hier sich beziehen, zunächst einmal Recht und Gesetz, nicht, wenn Absperrungen nicht eingehalten werden, wenn Anweisungen von Polizei nicht gefolgt wird, wenn Gesetze gebrochen werden, dann finden da zunächst mal die Verwundungen statt. Die Symbole, über die wir uns hier zu Recht aufregen, das sind sozusagen die Symbole wie die Kaiserreichfahne oder die Reichskriegsflagge und ähnliches. Der Reichstag ist auch ein solches Symbol. Wir haben verschiedene Symbole in Deutschland. Es gibt ja nicht zwei, drei zentrale. Der Reichstag als solcher ist ja nicht verwundet worden, sondern verwundet worden ist sozusagen die politische Kultur, eigentlich unsere Demokratie. Und es gilt darauf, inhaltlich zu antworten und nicht mit Staatssymbolen und nicht mit einer, sagen, verschärften Debatte über Staatssymbole.
Ein letztes Mal mit der Bitte um Geduld, Herr Hacke. Halten Sie, Herr Bendikowski, denn rechtsradikale Inszenierungen dieser Art für zulässig, unanstößig oder duldbar?
Naja, das ist gemein. Also der Historiker ist von Berufswegen empfindlich, wenn Nazis vom Reichstag aufmarschieren. Ja, also das ekelt mich natürlich an, und zwar intellektuell, ästhetisch wie politisch. Und da müssen wir auch mit einer klaren Sprache antworten. Das ist einfach ekelhaft und das ist sozusagen eine Gefahr für die Demokratie. Die müssen wir ernst nehmen.
Ich will es nicht veralbern, Herr Hacke, nur trotzdem nochmal, Schwarz-Weiß-Rot ist nicht die Fahne von Eintracht Frankfurt, obwohl das manch einer meinen mag. Welche Zeichen wurden da gesetzt und warum sind die Äußerungen der politischen Prominenz, die wir eingangs gehört haben, so vehement?
Naja, Schwarz-Weiß-Rot steht natürlich für das Kaiserreich, eine Flagge, die, glaube ich, 1867 dann als Handelsflagge für den Norddeutschen Bund, also der Vorläuferorganisation des Kaiserreichs unter Preußens Führung, entwickelt worden ist oder dann benutzt worden ist. Und ja, Schwarz-Weiß-Rot steht vor allen Dingen gegen Schwarz-Rot-Gold, gegen die 1848er, gegen Demokratie und liberale Werte und gegen die Verfassung der Paulskirche. Und wir müssen uns auch immer wieder vor Augen führen, Schwarz-Weiß-Rot war auch im Kaiserreich gar nicht so populär. Auch das Kaiserreich hatte ja schon ein Flaggenproblem. Schwarz-Weiß-Rot wurde erst populär im Ersten Weltkrieg und wurde da zu einem wichtigen Integrationsmoment. Insofern gibt es in dieser Flagge natürlich nichts, was wir heute besonders toll finden können. Ich glaube, ein Punkt ist auch, wir denken nicht, dass wir es mit Kaiserreich-Historikern zu tun haben, die da aufmarschieren oder diese Reichsbürger oder so, dass die irgendwie ein Bild vom Kaiserreich haben. Schwarz-Weiß-Rot ist natürlich auch eine Erinnerung an die Hakenkreuzflagge, denn da sehen wir dieselben Farben. Und hier ist das quasi eine trickreiche, ekelhafte Symbolpolitik, die kleine Umwege geht, die noch an der Grenze der Legalität sind, aber in manchen Bundesländern eben auch, ich glaube jetzt in Bremen sogar, verboten wird.
Ich versuche mal ein bisschen Salz in die Suppe zu kriegen. Herr Bendikowski, verdächtigen Sie vielleicht den Kollegen Hacke, dass er symbolpolitisch aufrüsten will?
Bevor wir dazu kommen, so wie Salz, aber einmal zu der Kaiserflagge hier. Bitte. Ja. Ich höre ja häufig, naja, die Leute wissen ja nicht, was sie da rumtragen. Ja, das gilt nicht. Ne? Man kann auch mit der Hakenkreuzfahne rumsagen, ach, das war irgendwie so ein indisches Schnickschnack-Symbol. Nein, diese Fahne des Kaiserreichs, das war die Fahne der Demokratiefeinde, der Weimarer Demokratie. Und das Kaiserreich, das, wer das sagen schwenkt, der will den Elf-Stunden-Tag zurückhaben, die Gleichberechtigung der Frauen zurückdrehen, ein sozial gebrochenes Schulwesen und vieles mehr. Wer die Kaiserfahne durch Deutschland trägt, ist ein Gegner der Demokratie. Der kann sich auch ein T-Shirt anziehen, wo drauf steht, ich bin ein Gegner der Demokratie. Das müssen wir ernst nehmen. Das ist keine Folklore. Das sind nicht geschichtspolitische Irrläufer. Das sind Gegner der Demokratie. Wer diese Fahne schwenkt, muss als solcher auch als Gegner bezeichnet werden und muss gestellt werden. So, und dann natürlich würde ich Herrn Hacke jetzt nicht unterstellen zu sagen, das mit der Staatssymbolik, das ist völlig überzogen, das brauchen wir nicht. Ich glaube nur, dass sozusagen im historischen Prozess der Bundesrepublik eine Abrüstung, sozusagen eine Zivilisierung der Staatssymbole eingeschlagen wurde. Und wir können relativ entspannt diesen Weg weitergehen. Ich glaube nicht, dass wir uns von diesen neuen Bedrohungen sozusagen eine Wiederbelebung der Staatssymbolik aufzwingen lassen müssen. Ich glaube, das ist wirkungslos. Vielleicht zugespitzt, nennen Sie mir ein Staatssymbol, das ich ziehe, damit diese Feinde der Demokratie aufhören, diesen Staat zu hassen. Wenn Sie mir das präsentieren, dann nehme ich das.
Herr Hacke, macht sich Herr Bendikowski das nicht ein bisschen leicht, den Ereignissen so entspannt gegenüberzutreten?
Naja, ich glaube, die Geschichte der Bundesrepublik hat bisher immer viel Anlass zur Entspannung gegeben. Wir sind ja jetzt in dieser neuen Situation, dass Rechtsradikalismus im deutschen Parlament, im Bundestag wieder zahlreich vertreten ist. Das hatten wir vorher nicht. Und wir haben eine sehr eng vernetzte rechte Szene, die jetzt eben auf antidemokratische Symbole zurückgreifen. Und ich stimme Herrn Bendikowski natürlich völlig zu. Es hat keinen Sinn, jetzt irgendwie neue Staatsfeiertage zu verordnen oder überall die Flagge zu hissen. Aber ich glaube doch schon, dass die Politik und dass auch die Zivilgesellschaft insgesamt ja durch politische Bildungsarbeit doch Anstrengungen unternehmen kann, das vorhandene, das durchaus ja existente symbolische Repertoire besser zu pflegen. Dazu gehört vor allen Dingen Bildungsanstrengung, dazu gehört aber auch Sensibilität bei politischen Reden, aber eben auch ja ruhig eine selbstbewusste Erinnerung an das, was wir mit Schwarz-Rot-Gold auch assoziieren können. Insofern wäre ich nicht ganz so entspannt wie Herr Bendikowski und würde sagen, wir müssen doch ein bisschen mehr tun, wir müssen uns mehr anstrengen. Ich meine, es kann ja nicht sein, dass wir im Geschichtsunterricht heute sitzen und keiner weiß mehr, wer Adenauer oder Heuss war oder so. Also insofern braucht man schon weiter Anstrengung. Und Herr Bendikowski ist ja beruflich jemand, der gerade das auch tut. Ich meine, was machen Historiker? Sie machen zwar keine Staatshistorie und es geht ja auch um kritische Aneignung, aber wir müssen uns da alle wieder mehr anstrengen, glaube ich.
Also vielleicht kriegen wir jetzt doch zwei unterschiedliche Positionen hin. Auf der einen Seite der symbolpolitische Abrüster, so nenne ich jetzt mal Herrn Bendikowski, und den symbolpolitischen Repertoirepfleger, den Requisiteur. Sie entschuldigen, Herr Hacke, wenn ich feuilletonistisch formuliere. Es kann uns doch nicht gleichgültig sein, Herr Bendikowski, wie mit unseren Symbolen umgegangen wird. Das ist was anderes ist. Wir kennen das aus dem Urlaub, wenn wir in, was weiß ich, in Österreich oder in Skandinavien sind oder sonst wo, dann finden wir das klasse, wenn in unserem Vorgarten vom Ferienhäuschen eine Fahne steht und die Kinder spielen drumherum. Wenn bei uns sowas im Garten ist, dann rümpfen wir schon die Nase und denken, Vorsicht, Vorsicht. Wir haben ein gebrochenes Verhältnis zu unseren Staatssymbolen, oder nicht?
Ja, warum auch nicht? Ja, das muss so sein. Ich meine, wir können diese Katastrophe des 20. Jahrhunderts doch nicht sozusagen jetzt noch bedauern. Selbstverständlich haben wir ein gebrochenes Verhältnis zu Fahnen, zu Abzeichen, zu Appellen und zu solchen Sachen. Aber das ist doch nichts Besonderes. Und um zu sagen, ehrlich gesagt, Herr Köhler, ich kann auch auf diese Schwarz-Rot-Gold prima verzichten. Also Herr Hacker hat ja völlig recht. Also viele wissen nicht mehr, wer Adenauer war. Herrgott, die meisten Schüler können mir mit der Paulskirche nicht mehr richtig kommen. Ja, und da komme ich mit Schwarz-Rot-Gold und Paulskirche und hier, ne, liberal und Freiheit und Einheit. Das ist doch wirklich vorvorgestern. Da muss ich als Historiker sagen, damit gewinne ich keinen Blumentopf. Aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, warum wir Schwarz-Rot-Gold künstlich wiederbeleben müssen, wenn es sozusagen an Vitalität fehlt. Der ganze nationale Bezugsrahmen unseres politischen Handelns ist ja für unsere Generation schon fast weg. Also meine Kinder leben sozusagen in einem europäischen Rahmen. Schwarz-Rot-Gold und diese Bundesrepublik sind ja so ein Teil meiner Identität. Aber das wird doch längst abgelöst von europäischen Symbolen und von einer europäischen Integration. Also Schwarz-Rot-Gold, da kann ich wirklich allmählich drauf verzichten. Übrigens genauso wie auf den Tag der Deutschen
Einheit. Ich gebe Ihnen eine Antwort, obwohl das überhaupt nicht meine Aufgabe ist und ich damit die Moderatorenrolle verlasse, in der Hoffnung, dass Herr Hacke vielleicht zur Seite springt. Wer die Symbole angreift, greift doch damit auch die Werte an. Denn die stehen ja für was. Also es ist ja nicht so, dass das nur einfach irgendwie so drei bunte Farben sind, sondern man spricht ja auch von den geronnenen Werten, die sich in den Symbolen ausdrücken. Artikel 22, die Bundesflagge ist schwarz-rot-gold. Als gesamtdeutsches Nationalsymbol stehen Sie auch für den langen Weg einer Einigungs- und Freiheitsbewegung, Herr Hacke, oder nicht?
Ja, sicher. Ich meine, ich würde jetzt auch nicht die Alternative so sehen wie Herr Bendikowski und zu sagen, okay, Schwarz-Rot-Gold, das geht sozusagen in den Orkus des historischen Vergessens, weil keiner mehr weiß, wofür das steht. Und man kann ja auch sagen, irgendwie schwarz wie Pulver, rot wie Blut, Gold wie die Flamme. Das sind jetzt nicht mehr sozusagen die Dinge, die uns weit nach vorne bringen. Aber Geschichte ist ja komplexer. Es werden immer Traditionen mitgetragen. Ja, es gibt ja auch keine Alternative, entweder Europa oder die Bundesrepublik.
Das ist der Substituttest.
Ja. Das würde ich dann zusammensehen. Außerdem können wir ja in den letzten Jahren nicht mehr so optimistisch sein wie Herr Bendikowski. Was ist denn mit der europäischen Integration? Die hakt ja gewaltig. Wir haben eine Nationalisierungswelle, die wir nicht mit Schwarz-Rot-Gold, glaube ich, unterstützen würden, sondern Schwarz-Rot-Gold können wir eben in eine gesamteuropäische demokratische Erzählung einschreiben. Das wäre das Ziel. Und man merkt doch immer wieder, vielleicht gibt es auch eine Überforderung symbolpolitisch. es mag in akademischen Kreisen vielleicht so sein oder in gewissen, wir wollen es vielleicht auch nicht jetzt, sagen wir, milieumäßig sortieren, aber dieser Europa, die Europabegeisterung hat sich doch ein bisschen ausgelaufen und da kommen wir doch nicht mehr so richtig ran im Moment.
Es gibt noch einen Punkt, den Sie mal in einem anderen Interview erwähnt haben, den ich sehr griffig fand, an dem man sich auch reiben kann. Herr Hacke, Sie haben gesagt, dass die Ereignisse vom Reichstag haben uns gezeigt, dass symbolpolitisch bei uns, ich benutze Ihre Worte, die rechte Flanke offen ist.
Ja, das ist ja immer das Problem. Ich meine, die CSU, die das ja dann, das ist sozusagen ja ein kleines Plagiat von mir gewesen, die wollte ja immer die rechte Flanke schließen. Man darf nicht alles tun, um sie zu schließen. Aber wir müssen uns immer wieder auch vor Augen halten, der reine Verfassungspatriotismus und das reine Vernunftprogramm wirkt in der Politik nicht. Man muss auch Möglichkeiten zur emotionalen Identifikation geben. Und Symbolpolitik heißt ja nicht das Hirn ausschalten und nur hinter der Flagge herlaufen, sondern es heißt irgendwie durch komprimierte Symbole Zugänge zur Geschichte wieder öffnen. Und ich glaube, das kann man wieder mehr pflegen.
Wir sprechen kurz vor dem 3. Oktober, auf den, jetzt mache ich mal wieder eine Unterstellung, ich glaube, Herr Bendikowski auch bald verzichten könnte.
Ja, ich habe mich gerade historisch mit der deutschen Einheit beschäftigt und der Hybris der deutschen Einheit. Und in diesem Hintergrund kann ich gern sagen, nach 30 Jahren bei aller Würdigung des Umbruchs von 89-90 könnte ich mir jetzt ein ersetzendes Tag der deutschen Einheit mindestens durch einen Tag der deutschen Vielfalt, aber noch besser durch einen Tag der europäischen Vielfalt sehr gut vorstellen. Und das, meine Herren, wollte ich gerade sagen, Geschichte ist auch Wandel. Wir müssen solche Symbole auch immer einem Wandel unterwerfen und Wandel auch zulassen. Das wäre ein Wandel, der mir gefallen würde.
Sie sprechen einen Punkt an, den ich interessant finde. Nämlich, das ist, wir haben eine eigene Geschichte im Umgang mit unseren Geschichtstagen. Also ein Verfassungstag hat es nach 1949 nie gegeben. Die wenigsten wissen überhaupt, was Petersberger Abkommen ist, als Adenauer dann bei den alliierten Hohen Kommissaren vorsprechen musste. Der Weg in die Souveränität, der war lange. Der 17. Juni war auch immer so ein bisschen eine ungeliebte Notlösung in Erinnerung an 1953. Integrative Staatsfeiertagswirkung hatte der nie so richtig. Im Einigungsvertrag steht der 3. Oktober. Viele sagen, der 9. November wäre besser. Geht aber nicht, weil es auch den 9. November 38 gibt. Also wenige Beispiele zeigen schon, das ist ziemlich schwierig in Deutschland, Herr Hacke, ne?
Ja, ich hätte mich für den 9. November ausgesprochen, weil er eigentlich ja diese Licht und Schatten oder Katastrophe und Freude kombinieren könnte. Aber das ist nun vorbei und ich halte jetzt nichts davon, alle 30 Jahre den Tag der deutschen Einheit zu wechseln oder ein neues Datum für einen Staatsfeiertag zu suchen. Das glaube ich, bringt wenig. Ich würde aber schon sagen, dass es viel ungenutztes Potenzial gibt. Ich meine, wir haben immer diese ganze wehleidige Diskussion, was an der Einheit alles schiefgelaufen ist und warum das alles nicht läuft und dann auch noch die AfD da drüben und irgendwie kommen die da doch nicht an und dann ist die Provinz abgehängt oder so. Also es ist so ein bisschen eine deutsche Griesgram-Erzählung. Und wenn man selber natürlich auch in den neuen Bundesländern gearbeitet hat, wenn man sich das anguckt, wenn man sich noch erinnert, wie die Dinge vor 89 ausgesehen haben, dann müsste man doch eigentlich zu einem anderen Ergebnis kommen. Also ich glaube, das ist auch übrigens ein Hinweis darauf, dass es eigentlich wenig historisches Bewusstsein gibt. Ich meine, warum kann es sowas wie Ostalgie geben? Warum gibt es sentimentale Erinnerungen? Ich denke auch, weil hier eben diese sehr, sehr zurückhaltende Symbolpolitik betrieben worden ist. Das heißt jetzt keinen Hurra-Patriotismus zu verorten, aber ich glaube, bestimmte Dinge, die in der Demokratie auch bewältigt werden und Krisen, die auch überwunden werden, können doch auch Zusammenhalt stiften.
Was meinen Sie, wenn Sie vom ungenutzten Potenzial sprechen?
Naja, ich meine schon, dass man offensiver auch an Dinge erinnern kann, die gut gelaufen sind.
Verfassungstag, 23. Mai 49, sowas?
Sowas in der Art. Man kann aber auch, ob nun Willy Brandts Kniefall, man kann aber auch selbst an die Einheit selber, wir sehen dann alle mal so eine Phoenix-Dokumentation um den Einheitsverband, man kann auch daran positiver erinnern. Man kann auch an bestimmte Aufbauleistungen erinnern, ob nun Frauenkirche, wie auch in Dresden, alles Mögliche. Also ich habe immer so ein bisschen diesen deutschen Nörgelton dann im Ohr. Ich will nicht sagen, dass wir dann die Flagge hissen und dann wird alles besser, aber ich glaube, man muss sich mehr darum kümmern. Also das alte Design der Bundesrepublik, alles transparent zu haben, wir sehen das auch an der eigentlich sehr gelungenen Architektur, der Architektur in Berlin, der Regierungsgebäude, alles sehr transparent, sehr gläsern. Am besten laufen die Bürger noch zwischendrin durch. Und wenn es gesellschaftliche Krisen gibt, dann passiert genau so etwas, wie wir es jetzt vor dem Reichstagsgebäude erlebt haben. Hier ein bisschen mehr Dignität vielleicht und auch ein bisschen streitbar, ein bisschen wehrhafter und ein bisschen mehr vielleicht auch Sakralität dessen, was wir als demokratische Symbole sehen, wäre nicht schlecht.
Herr Bendikowski, ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie damit leben können. Mit Wehrhaftigkeit, Dignität und Sakralität, ich kann mir vorstellen, das ist eine Spur zu barock für Ihre Ohren. Kann eine postnationale, verfassungspatriotische Bundesrepublik-Identität eigentlich auf Symbole verzichten oder liefert sie sich dann nicht wehrlos aus?
Das war mir gar nicht zu barock. Ich liebe das Barocke und es ist ja auch genau gut gemeint und im Inhalt völlig zutreffend. Wir haben diesen hohen Wert der Staatssymbole nicht. Wir werden ihn auch nicht künstlich sozusagen wieder einführen können. Und die Demokratie schwächelt nicht sozusagen dadurch, dass wir eine offene symbolpolitische Flanke haben. Ich will das nochmal sagen. Es gibt sozusagen keine Möglichkeit, jetzt Symbole herauszuzaubern oder zu stärken, die den Angriff der Demokratiefeinde auf unser System wirklich abwehren. Was wir brauchen, ist die klare Sprache, ist die so eben erwähnte Wehrhaftigkeit gegenüber den Gegnern der Demokratie, gegen jenen, die Begriffe wie Lügenpresse oder Ähnliches von sich geben, die Politiker beschimpfen und diffamieren. Gegen diese Leute brauchen wir eine klare Sprache und Herr Hacker hat völlig recht, politische Bildung, Aufklärung, Öffentlichkeit, Mut der Publizistik wie der Politik. Nur so gut ich jetzt verstehe, Symbole werden diese Republik nicht retten. Auch die Weimarer Republik hatte ihre Symbole und sie konnte diesem Ansturm der Menschen, die damals auch die Kaiserreichfahne in den Händen hielten, nicht damit abwehren. Symbole sind mir zu wenig. Sie werden, ach nochmal, nicht reichen.
Die Choreografie dieser Sendung verlangt, und die Zeit rast wirklich wahnsinnig davon, dass wir gegen Ende nochmal versuchen zu rekapitulieren. Ich will jetzt keine künstlichen Antipoden aufmachen zwischen dem Abrüster einerseits und dem Requisiteur andererseits, so falsch das auch ist. Trotzdem, Herr Hacke, gibt es eine Position, wo Sie sagen, denke ich nach der Sendung mal drüber nach, was Bendikowski gesagt hat?
Ja klar, wir stimmen in den wesentlichen Dingen ja überein. Demokratie ist anstrengend, sie muss viel aushalten. Sie kann natürlich auch nicht nur Symbole oder Gedenktage oder Feste verordnen. Aber ich glaube, und vielleicht differieren wir da ein bisschen, ich glaube, dass wir doch auch quasi die emotionalen Bedürfnisse, die Integration, die auch über Identifikation kommt, dass wir das nicht geringschätzen sollten. Und kritische Aneignung, ja, und da muss es verstärkte Anstrengungen geben, aber auch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein und die Wehrhaftigkeit, die kann man eigentlich nur überzeugend leben, wenn man auch in der Lage ist, sich zu eigenen Symbolen und zu eigenen Werten offensiv zu bekennen. Und ich glaube, dass ja, Symbole doch eben so komplexitätsreduzierend sind und auch zugänglich sind, dass sie hier immer helfen und dass sie auch zur Demokratie gehören. Und wenn wir nach Frankreich blicken oder in die USA, dann sind dort natürlich die Auseinandersetzungen um Symbole ungleich dramatischer immer gewesen. Aber es ging eben auch um die Republik, um die Demokratie.
Herr Bendikowski, gibt es Positionen von Herrn Hacke, wo Sie sagen, denke ich drüber nach oder will ich mal künftig mehr berücksichtigen oder im Gegenteil?
Also das mit der Dignität hat mir sehr gefallen und das Barocke im Anschluss auch. Ich kann damit leben, dass wir sagen, unterschiedliche Positionen haben, was diese Staatssymbole angehen. Und entscheidend ist, dass wir quasi gemeinsam unterwegs sind, sagen, in der Verteidigung der Demokratie gegen diese Angriffe. Und ich marschiere sozusagen sinngemäß auch gerne mit den Leuten mit, die sich dafür in Schwarz-Rot-Gold kleiden, solange niemand von mir verlangt, mich ebenso zu kleiden, um mich als guter Demokrat auszugeben, weil der kann ich als guter Bundesrepublikaner auch ganz ohne ein einziges Symbol sein.
Sagt in unserer Streitkultur zum Thema Flagge, Hymne, Wappen brauchen wir Staatssymbole. Zuletzt hat Tilman Benikowski gesprochen. Er betreibt eine Geschichtsagentur, hat das Buch 1870-71, der Mythos von der deutschen Einheit, verfasst. Bei uns war auch Jens Hacke, Professor für politische vergleichende Kulturforschung an der Hochschule der Bundeswehr in München. Ich will nicht verschweigen, dass er ein Buch über Liberalismus gemacht hat in der Zwischenkriegszeit. Bei Suhrkamp ist es erschienen. Mir bleibt Ihnen zu danken als Teilnehmer dieser Streitkultur. Am Mikrofon war Michael Köhler, vielen Dank und guten Abend.